Wunderbar. Heute Abend geht es um Fürbitte. Fürbitte. Amen. Und wenn es um Fürbitte geht, wird es meistens dünn. Wenn die Reihen dünn. Leute haben keine Lust, Fürbitte zu leisten, weil Fürbitte Arbeit ist. Amen. Lobpreis macht Spaß. Ne? Da kommt die Gänsehaut und Halleluja und mir ist wohl in dem Herrn und wird getanzt und alles schön. Aber Fürbitte ist Arbeit. Amen. Das ist harte Arbeit, die auch körperlich wirklich etwas beansprucht. Amen. Und heute geht es um Fürbitte. Wir brauchen Fürbitte. Wer unsere Freitagsgebete besucht, jeden Freitag beten wir übrigens auch hier um 20 Uhr, genau, das hat sich ja geändert vor geraumer Zeit, um 20 Uhr, denn der weiß, wie dünn das gesät ist. Um 20 Uhr freitags ist hier die Bude nicht voll. Warum? Weil es da um Fürbitte geht. Da beten wir für jemand anders. Wir beten nicht für mich und meine Belange, sondern für jemand anders, für GEN. Amen. Und sobald es darum geht, dass Leute konsumieren wollen und können, dann kommen sie. Wenn es aber darum geht, zu beten für jemanden und seine Zeit zu opfern, dann wird es dünn. Na? Fürbitte. Heute wird es ein bisschen technisch hier. Ich habe ja auch eine technische Seite an mir, kaum zu glauben. Ne? Halleluja. Fürbitte heißt das Eintreten vor Gott für jemanden oder etwas. Für Gott einzutreten, vor Gott einzutreten für jemanden, das ist Fürbitte. Okay? Ich trete nicht für mich ein, ich trete für jemanden vor Gott ein. Das ist Fürbitte. Okay. Wir tun es ungern, weil wir Egoisten sind, oder? Halleluja. Genau. Und oft sind wir erfolglos. Und dann fragen wir uns, warum hat meine Fürbitte nichts bewirkt? Warum ist meine Fürbitte erfolglos? Ja. Und heute wollen wir das einmal beantworten. Wenn es um Fürbitte geht, es gibt nicht das Wort für Fürbitte. Ja. Es gibt viele Worte, die Fürbitte umschreiben im Neuen Testament. Es heißt beten für oder bitten für. Aber ein Wort, das ich rausgesucht habe, kommt dem sehr nahe. Das auch zum Teil mit Fürbitte übersetzt wird. Das Wort Enteuxis. Ja, das kann man vielleicht anders aussprechen. Aber dieses Wort steht für Fürbitte. 1. Timotheus 2,1, da wird es erwähnt. Und noch einmal im 1. Timotheus 4, Vers 5. Im ganzen Neuen Testament nur zweimal. Das Wort Fürbitte wird nur zweimal erwähnt. Das Konzept der Fürbitte gibt es ganz oft oder öfter. Aber das Wort für Fürbitte nur zweimal. Und ich habe dieses Wort genommen, weil es so spannend ist. Dieses Wort spricht so viel über das Konzept der Fürbitte, was Fürbitte eigentlich ist. 1. Timotheus 2, Vers 1. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringen soll, für alle, darbringe für alle Menschen. Ja? Also Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen. Und da wird das Wort Fürbitte gebraucht. Und Paulus ermahnt, er ermutigt, dass Leute, ihr müsst Fürbitte leisten. Das gehört zum normalen Christen. Ihr sollt Fürbitte leisten. Was bedeutet Fürbitte, dieses Wort? Wenn wir das verstanden haben, was Fürbitte heißt, ja, wo das Wort herkommt, werden wir begreifen, wie man effektiv Fürbitte leisten kann. Das Wort Fürbitte ist aufgetaucht zum ersten Mal circa 100 vor Christus. Okay? Und damals hat es so viel bedeutet, wie eine Person zu treffen. Wenn ich auf der Straße gehe und den Gerd Nopens treffe, das war das Wort Fürbitte, jemanden zu treffen. Okay? Es geht darum, dass ich jemanden treffe. Fürbitte bedeutet zuerst einmal, jemanden zu treffen. Dann ist die Bedeutung weiter gewandelt und dann heißt es später, es hieß, sich zu treffen und zu unterhalten. Fürbitte heißt, jemanden zu treffen und mit ihm zu sprechen. Okay? Über die Jahrhunderte hat das Wort sich weiter gewandelt und es bedeutet, mit jemandem intime Gemeinschaft zu haben. Ja? Also eine Person zu treffen und sich intensiv mit der Person auseinanderzusetzen. Okay? Und zum Schluss, und darauf will ich stehen bleiben, bedeutet es, zu einem König zu kommen und seine Bitte vorzutragen. Was wichtig ist, bei einer Fürbitte ist die Beziehung von großer Wichtigkeit. Ich muss eine Beziehung haben zu der Person, bei der ich meine Fürbitte einfordere. Könnt ihr mir folgen? Ich glaube, an dem Punkt hakt es oft. Wir bitten für Menschen. Ich habe einen Freund hier, habe eine Schwester, einen Bruder, einen Bekannten, einen Arbeitskollegen. Ich bitte für ihn. Aber meine Beziehung zum König, zum Vater, ist nicht stark genug. Und daran scheitert ganz oft Fürbitte. Fürbitte heißt, ich muss Gott kennen. Ich muss Gott intim kennen. Ich muss mit Gott unterwegs sein. Ich muss mit Gott reden, mit Gott Gemeinschaft haben. Ich muss eine echte Beziehung mit Gott haben. Amen. Und die Beziehung zu Gott muss so stark sein, dass ich den anderen Menschen in der Fürbitte damit reinziehen kann. Amen. Und da, glaube ich, scheitert es ganz oft. Ja? Wir wollen für Menschen beten, aber unsere Beziehung zu Gott stimmt nicht. Amen. Entweder haben wir Dreck am Stecken, wir haben uns keine Zeit genommen. Wir sind nicht Männer oder Frauen Gottes. Wir sind Männer, die zur Kirche gehen. Frauen, die zur Kirche gehen. Aber wir sind nicht Männer und Frauen Gottes. Und die Gemeinden und der Leib Christi ist voll von Christen, die zur Kirche gehen. Ja? Und die Christen versuchen am Sonntag zu praktizieren. Aber es sind nicht Männer Gottes oder Frauen Gottes. Selbst Leiter in christlichen Bereichen. Ja? Das sind Leute, die können gut reden. Das heißt, wir haben ganz viele Menschen, die tun Christ sein, aber die sind nicht Männer oder Frauen Gottes. Du hast nur wenige Menschen, wenn du von Menschen vielleicht hörst oder siehst, nur wenige, die wirklich Männer Gottes sind. Du hast Prediger, du hast Motivational Speakers, die unterwegs sind, Leute ermutigen und reden, aber du hast sehr wenige Männer und Frauen Gottes. Und Männer und Frauen Gottes müssen nicht auf der Kanzel stehen, die müssen nicht mal einen vollzeitigen Dienst haben, aber sie sind einfach Männer Gottes, sie sind Frauen Gottes, sie leben mit Gott. Amen. Und diese Personen, die sind in der Lage, wirklich Fürbitte zu leisten. Amen. Und daran hapert es. Ja, wir haben oft eine ganz tolle Lichtshow in der Gemeinde. Wir haben ein tolles Soundsystem. Alles gut, bin ich auch für. Ja. Aber wir haben oft eine ganz flache Predigt. Es ist jemand, der gibt eine gechillte Message. Ja. Er erzählt dir was über Gott und die Welt. Ja. Und er kocht die Nachrichten aus dem ARD und ZDF nochmal auf. Ja. Aber keine Substanz, keine wirklich tiefe Beziehung zu Gott. Amen. Da gibt es Menschen, die unbekannt sind, von der die Welt nicht weiß, irgendwo in Afrika, in Asien, Menschen, die keine Visitenkarten haben, keine Webseiten haben und Menschen, die überhaupt nicht berühmt und bekannt sind, Menschen, die eine schlechte Aussprache haben, Menschen, die irgendwo eine Lehmhütte haben als Kirche, aber da ist die Salbung und das sind Männer und Frauen Gottes. Und wenn die beten, dann hört Gott. Und wir haben oft nur einen billigen Abwasch. Ja? Wir müssen Leute sonntagmorgens entertainen. Ich sehne mich danach, dass aus unserer Gruppe, aus unserer Bewegung auch, dass Menschen aufstehen werden, die nicht nur irgendwas tun für Gott, die wirklich mit Gott unterwegs sind, die Substanz haben, die Rückgrat haben. Amen. Amen. So, wenn du verstanden hast, dass Fürbitte alles mit Beziehung zu tun hat, wirst du Fürbitte besser leisten können. Es geht nicht darum, wie lange du betest. Ja. Fürbitte heißt, ich habe eine Beziehung zu Gott, eine ganz starke Beziehung zu ihm und die nutze ich, um jemand anders im Schlamassel zu helfen. Amen. Ja. So als wenn ich irgendwo sitzen, hängen bleibe, ja, im Schlamm mit dem Auto und ich hole vorne, mach die Winde auf, hole das Drahtseil raus und binde das Drahtseil an einen Baum fest und mach die Winde an. Solange die Beziehung steht, zum Baum oder zum Stein, wo die Winde festgemacht, das Drahtseil festgemacht ist, ja, dann kommt das Auto auf der anderen Seite raus. Und Fürbitte heißt, dieses Drahtseil zu sein. Diese Spannung auszuhalten. Ja, verbunden zu sein mit Gott und auf der anderen Seite den anderen aus dem Dreck rauszuziehen. Das ist Fürbitte. Und die funktioniert nicht, wenn die Verbindung nicht steht. Du kannst Sonntag zur Kirche gehen und du kannst für alle möglichen Leute beten, nichts wird passieren. Du musst eine Verbindung haben zu Gott. Ich habe einige Beispiele rausgesucht aus dem Alten Testament, wie Fürbitte in der Praxis aussah. Ihr kennt die Geschichte von Abraham, wie er sich für Lot einsetzt. Ja, Abraham und sein Neffe Lot sind unterwegs ins gelobte Land und die Herden werden zu groß, ihr Reichtum wird zu groß, die beiden trennen sich. Abraham sagt, wenn du rechts gehst, gehe ich links, wenn du links gehst, gehe ich rechts. Die trennen sich. Lot sieht die schönen grünen Jordanauen. Er siedelt in der Jordanaue. Schließlich siedelt er sogar in Sodom. Na, erst war er vor Sodom, hat ein Zelt aufgeschlagen und nachher wurde es ihm zu ungemütlich im Zelt und dann ist er nach Sodom eingezogen. Ich kenne die Geschichte. So, das ist Lot. Abraham lebt weiter sein Nomadenleben, unterwegs in wüsten Gegenden, hat ein schweres Leben. Eines Tages bekommt Abraham Besuch von Gott. Interessanterweise kommen drei Personen, ne? Dreieinigkeit. Tauchen drei Personen auf und reden mit Abraham und mit Sarah. Ihr kennt die Geschichte, wo Sarah dann lacht, ach, ich soll ein Kind kriegen, das kann doch gar nicht sein. Ne? Übrigens hat Abraham auch gelacht, der war auch schuldig, aber vorher. Wirklich. Die haben beide gelacht gehabt. Der eine hat es vorher getan, als Gott zu ihm sprach, nachts, und die andere hat es getan, als die drei Männer da waren. Die haben beide gelacht. Ne? Nur nebenbei. So. Jetzt sind die Männer da und bringen diese gute Nachricht. Sarah, in einem Jahr hast du einen Sohn. Wunderbar, alles vorbei. Und jetzt kommt's. Jetzt wollen die drei Männer weggehen. Und jetzt passiert Folgendes. Hört mal bitte zu. 1. Mose 18, Vers 16. Da brachen die Männer auf und wandten sich nach Sodom. Und Abraham ging mit ihnen, um sie zu begleiten. Da sprach der Herr, sollte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Merkt ihr das? Da war eine Beziehung zwischen Abraham und dem Herrn. Abraham liebte Gott und Gott liebte Abraham. Und Gott hat sich verpflichtet gefühlt, Abraham Bescheid zu sagen. Merkt ihr, wie stark die Beziehung da war? Die beiden kannten sich. Die beiden hatten Gemeinschaft gehabt. Und Abraham war ein Freund Gottes. Und Gott sagt, ich kann nicht einfach so weggehen. Ich muss Abraham wenigstens Bescheid sagen. Okay? Das heißt, die Beziehung ist da. Und weil Abraham die Beziehung zu Gott hat, wird letztendlich Lot gerettet. Das ist Fürbitte. Amen. Da sprach der Herr, sollte ich Abraham verbergen, was ich tun soll, will. Abraham soll doch gewiss zu einem großen und starken Volk werden. Und alle Völker der Erde sollen in ihm gesegnet werden. Denn ich habe ihn ersehen, dass er seinen Kindern und seinem Haus nach ihm gebietet, den Weg des Herrn zu bewahren, indem sie Gerechtigkeit und Recht üben, damit der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Die beiden hatten was laufen. Gott hat Abraham Sachen versprochen, Verheißung und. Eine große Zukunft. Abraham liebte Gott, Gott liebte Abraham. Eine starke Beziehung. Vers 22. Und die Männer wandten ihr Angesicht von dort und gingen nach Sodom. Hört mal zu. Aber Abraham blieb noch stehen vor dem Herrn. Das waren drei Männer. Zwei gingen weiter. Und Abraham und der Herr mussten nochmal reden. Die hatten Gemeinschaft. Die kannten sich. Die waren intim. Ja, die gingen miteinander zusammen. Und dann sprachen sie. Und Abraham trat näher und sprach, willst du auch den Gerechten mit dem Gottlosen wegraffen? Jetzt spricht Abraham zu Gott. Ja. Ihr merkt, die Beziehung ist da, eine ganz starke Beziehung zu Gott. Und jetzt holt Abraham durch Fürbitte den Lot aus dem Dreck. Er sagt, vielleicht gibt es 50 Gerechte in der Stadt. Willst du sie wegraffen und den Ort nicht verschonen, um der 50 Gerechten willen, die darin sind? Hör mal zu, Vers 25. Hier nimmt Abraham den Mund aber ganz schön voll. Er sagt, das sei ferne von dir. Ey, die kannten sich. Abraham kannte Gott und Gott kannte Abraham. Und Abraham, Gott, das tu bitte nicht. Er sprach zu Gott, das sei fern von dir, dass du eine solche Sache tust und den Gerechten tötest mit dem Gottlosen, dass der Gerechte sei wie der Gottlose. Das sei ferne von dir. Der hat sich aber ganz schön den Mund voll genommen. Ne? Warum? Er kannte Gott. Er kannte Gottes Charakter. Die haben eine Basis gehabt. Die haben eine Beziehung gehabt. Sollte der Richter der ganzen Erde nicht gerecht richten? Der Herr sprach, wenn ich 50 Gerechte in Sodom finde, in der Stadt, so will ich um ihretwillen den ganzen Ort verschonen. Und jetzt nutzt Abraham seine Beziehung weiter aus. Merkt ihr, er versucht den Bogen nicht zu überspannen, aber er spannt ihn ganz schön. Vers 27, Abraham antwortet und sprach, ach siehe, ich habe es gewagt, mit dem Herrn zu reden. Er hat es gewagt, warum? Er kannte den Herrn. Obwohl ich nur Staub und Asche bin, vielleicht gibt es fünf weniger als 50 Gerechte darin. Willst du denn die ganze Stadt verderben um der fünf willen? Er sprach, wenn ich nur darin 45 finde, so will ich es nicht verderben. Und er fuhr weiter fort, mit ihm zu reden und sprach, vielleicht finden sich 40 darin. Er aber sprach, ich will dir nichts tun um der 40 willen. Und Abraham sprach, merkt ihr, er merkt, es wird langsam jetzt brenzlig. Ne? Die Beziehung, die ich habe mit Gott, die ist ganz schön stark, aber jetzt muss ich aufpassen. Vers 30, möge es meinem Herrn nicht erzürnen, wenn ich noch weiter rede. Er merkt, ich habe das schon ausgekostet. Aber genau das ist Fürbitte. Du setzt die Beziehung mit Gott, deine Intimbeziehung gewissermaßen aufs Spiel, um jemanden da rauszuholen. Aus dem Dreck. Vielleicht finden sich 30 darin. Er aber sprach, wenn ich 30 darin finde, so will ich ihm nichts tun. Und er sprach, ach siehe, ich habe es gewagt, meinem Herrn zu reden. Vielleicht finden sich 20 darin. Und dann geht's weiter. Vers 32. Ach, zürnlich, mein Herr, dass ich nur noch diesmal rede. Vielleicht finden sich 10 darin. Er aber sprach, ich will sie nicht verderben, um der 10 willen. Ja? Von 50 zu 45 zu 40, 30, 20, 10. Abraham hat einen Kuhhandel gemacht. Gott, bitte. Ne? Warum? Er war in der Lage, das zu tun, weil er eine Beziehung zu Gott hatte. Das wäre nie in die Geschichtsbücher eingegangen. Das wäre nie offenbar geworden, wenn Abraham nicht eine ganz intensive Beziehung mit Gott gehabt hätte. Die Gott sogar von sich aus verpflichtete, Abraham Bescheid zu sagen. Hey, Abraham ist mein Freund. Ja? Ich muss ihm Bescheid sagen. So funktioniert Fürbitte. Da ist so viel Respekt drin, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist da auch eine gewisse Dreistigkeit. Ich habe da eine Beziehung, die werde ich ausnutzen. Das ist Fürbitte. Bei Fürbitte geht es um Beziehung. Um Beziehung. Amen. Vers 29. Und das ist Kapitel 19, 1. Mose 19, Vers 29. Und es geschah, als Gott die Städte in jener Ebene verderbte, da gedachte Gott an Abraham und er führte Lot mitten aus dem Verderben, als er die Städte verderbte, in denen Lot gewohnt hatte. Ja? Lot und seine Töchter werden gerettet. Fürbitte hat funktioniert. Wie? Durch eine starke Beziehung. Amen. Mir geht es heute nicht um diesen Kuhhandel und dieses Runterhandeln. Mir geht es darum, Fürbitte als solches setzt eine starke Beziehung zu Gott voraus. Amen. Und das ist der Punkt, in dem wir so oft scheitern. Wir meinen, Fürbitte ist so sinnlos, da passiert nichts. Ne? Ich bete jetzt hier nur rum, aber wenn du eine Beziehung hast zu Gott, werden Dinge passieren. Amen. Deswegen sage ich, wir brauchen heute Männer und Frauen Gottes. Männer, die Gott kennen, die Zeit verbracht haben mit Gott. Wenn diese Männer beten und wenn diese Frauen beten, geschehen Dinge. Weltgeschicke werden gemacht in der Gebetskammer. Ja? Und das sind nicht Menschen, die auf der Bühne sind, oft sind Menschen, die im stillen Kämmerlein beten. Amen. Eine andere Geschichte, auch nochmal, Fürbitte praktisch Mose. Ihr kennt die Geschichte mit Mose. Das Volk Israel kommt ans gelobte Land. Sie senden Kundschafter aus, 12 Kundschafter. Und die Kundschafter kommen zurück. 10 sagen, das Land ist zwar gut, aber wir schaffen das nie. 2 sagen, das Land ist gut und wir werden es schaffen, es einzunehmen. Das ist die Vorgeschichte. Und das Volk war im Unglauben, es war im Entsetzen. Das Volk murrte Gott und das Volk wollte Josua, Kaleb, Aaron und Mose umbringen, lynchen. Die wollten sie umbringen. Kennt ihr die Geschichte? Die stehen vor dem verheißenen Land und wollen jetzt Mose und Aaron und Kaleb und Josua umbringen. Und natürlich ist Gott da wütend geworden. Und der Herr sprach zu Mose, 4. Mose 14, 11, wie lange noch will mich dieses Volk verachten? Und wie lange noch wollen sie nicht an mich glauben, trotz aller Zeichen, die ich unter ihnen getan habe? Ich will sie mit der Pest schlagen und ausrotten. Und ich will dich, Moses, ich will dich zu einem Volk machen, das größer und mächtiger ist als dieses. Wow, eine ganz schön brenzlige Situation. Israel ist drauf und dran, ausgerottet zu werden. Ja. Bis zum letzten Mann, außer die 4. Aaron, Moses, Josua, Kaleb. Die 4 sollten überleben. Der Rest würde ausgerottet werden. So. Was macht Mose? Mose aber sprach zum Herrn. Merkt ihr? Jetzt kommst du, die haben eine Beziehung gehabt. Dann werden es die Ägypter hören, sagt Moses. Denn du, er hat Gott geduzt, Halleluja. Denn du hast auch dieses Volk durch deine Macht aus ihrer Mitte geführt. Und sie werden es auch den Einwohnern dieses Landes sagen, die gehört haben, dass du, der Herr, in der Mitte dieses Volkes bist und dass du, der Herr, von Angesicht zu Angesicht gesehen wirst und so weiter. Er setzt Gott gewissermaßen unter Druck. Gewissermaßen. Ja? Weil er eine Beziehung hat. Er sagt in Vers 19, vergib nun die Schuld dieses Volkes nach deiner großen Gnade, wie du auch diesem Volk verziehen hast von Ägypten an bis hierher. Er sagt, Gott, wir kennen uns doch. Ich weiß, dass du eigentlich ein gnädiger Gott bist. Sieh ab von deinem Zorn. Ja? Vergib ihnen doch nochmal. Du hast ihnen so oft vergeben. Gott, vergib ihnen noch einmal. Vers 20, da sprach der Herr, ich habe vergeben nach deinem Wort. Wow, ein Gott, der auf das Wort des Knechten hört. Ist das nicht toll? Warum? Die haben eine Beziehung gehabt. Gott kannte Mose und Mose kannte Gott. Und die haben oft Zeit verbracht, oben auf dem Berg. Kennt ihr die Geschichte? In der Herrlichkeit. 40 Tage, 80 Tage. Die waren zusammen, die haben Gemeinschaft gehabt auf dem Berg Sinai. Und Mose war so verzückt, war so in der Gegenwart des Herrn. Er kam zurück und er strahlte. Er war ein Mann Gottes. Und weil er die Beziehung zu Gott hatte, konnte er sagen, Gott, tu das bitte nicht. Und Gott sagt, okay, weil du es bist, Mose, weil du das gesagt hast, auf dein Wort hin vergebe ich ihnen. Wow, da hat sich jemand in den Riss gestellt. Amen. So funktioniert Fürbitte. Du musst zunächst eine ganz tiefe, innige, starke, intime Beziehung haben zu Gott. Und auf der Beziehung kannst du anderen die Hand reichen. Amen. Du musst auf dem Fels gegründet sein. Auf Christus, dann kannst du jemandem aus dem tosenden Wasser heraushelfen. Amen. Moses nutzt seine Beziehung, um das Volk Israel zu retten. Abraham nutzt seine Beziehung, um Lot zu retten. Amen. Halleluja. Noch ein Beispiel, es gibt mehrere Beispiele. Noch ein Beispiel, Samuel zum Beispiel, ganz kurz. Samuel, ein erbetener junger Mann und er verbringt Zeit im Tempel, er dient Gott im Tempel. 1. Samuel 2, Vers 18. Samuel aber diente vor dem Herrn und der Knabe war mit einem leinenen Ephod umgürtet. Ja. Samuel lebte, schlief, aß, atmete, trank, tat alles im Tempel. Amen. Er ist aufgewachsen in der Gegenwart Gottes. Samuel hörte die Stimme, als man die Stimme Gottes für 2 Jahre nicht mehr gehört hatte. Er hörte sie. Amen. Also Samuel hat eine ganz intime Beziehung mit Gott gehabt. Er ist im Tempel in der Gegenwart Gottes groß geworden. So. Und was passiert mit so einem Menschen, wenn der betet? 1. Samuel 3, Vers 19. Samuel aber wuchs heran und der Herr war mit ihm. Die hatten Gemeinschaft, die waren zusammen. Und jetzt hört man bitte zu. Und ließ keines von allen seinen Worten auf die Erde fallen. Das heißt, Gott tat, was Samuel sagte. Das ist in der Bibel. Krass, ne? Gott tut, was Samuel sagt. Es gibt 2 Arten von Propheten. Die einen Propheten hören Gott, sagen es, dann geschieht's, weil sie wissen, es kommt. Der Herr sagt ihnen, es in der Zukunft kommt das, sie sprechen es aus und dann kommt es. Es gibt Propheten, die nicht in die Zukunft sehen, aber etwas sagen. Und weil sie es gesagt haben, geschieht genau das. Das gibt's auch. Und Samuel war so einer. Er war so eng mit Gott verknüpft. Er kannte Gott so eng, so intim, dass sobald er nur ein Wort sagte, Gott hat dafür gesorgt, dass das Wort erfüllt wurde. Auch die Propheten gibt es. Amen. Und wisst ihr, ja, im afrikanischen Kontext, Sister Margaret, Benz Niederhoser zum Beispiel war so ein Mann. Benz Niederhoser aus Nigeria, ja. Das war ein Mann. Wenn der sprach, das war ein, ist schon verstorben, der Mann, wenn der gesprochen hat, hat der Präsident Angst gehabt. Weil er wusste, er ist ein Mann Gottes. Und wisst ihr, er war nicht immer nice und immer politisch korrekt, ja. Aber wenn er sprach, dann hat Gott gehört und der Präsident gezittert. Das sind Männer Gottes, nicht nur Prediger. Amen. Er war nicht immer nett. Ich habe Geschichten gehört. Ich habe jetzt das Vorrecht gehabt, ihn mal, nicht ihn, sondern seine Familie ein bisschen kennenzulernen. Tolle Geschichten. Als er mal in Europa unterwegs war, ich glaube, es war in Holland gewesen, glaube ich, und dann wurde er gedolmetscht von einem, wahrscheinlich Holländer, weiß ich nicht, und der hat das nicht so gehabt mit dem Heiligen Geist, der Dolmetscher. Der hat irgendwie immer Mist gebaut beim Dolmetschen. Und der hat ein paar Mal verwarnt, du musst mich richtig übersetzen. Er hat irgendwie gespürt oder gewusst, übersetzt ihn falsch. Und der hat weitergemacht. Und er hat es mal falsch gesagt. Da hat der Benz Niederhoser mal ein Glas Wasser genommen und vor laufender Kamera das Wasser oben auf den Kopf gegossen. Ne? Also es war nicht ein Mensch, der immer nett war. Aber ein Mann Gottes. Wenn der sprach, dann geschahen Dinge. Samuel war so ein Mensch. So geschieht Fürbitte. Du kennst Gott. Ja. Wir brauchen, Leute, wir brauchen bei GN Fürbitter. Hier bei GN brauchen wir Fürbitter. Ob du jetzt hier am Freitag betest oder zu Hause betest, aber jemand, der Gott kennt, jemand, der Gott hört, jemand, der Gott versteht, jemand, der mit Gott lebt und aus der Beziehung heraus betet. Für uns, für GN, für mich, für meine Familie, für das ganze Werk. Amen. Und dann hört Gott. Ein Beispiel aus der Geschichte, aus der nicht ganz so weit entfernten Geschichte. aus dem 20. Jahrhundert. Hat jemand schon mal gehört von Praying Hyde? Praying Hyde. Noch niemand. So ein Buch von, ist der Apostel des Gebets. Sehr lesenswert. Praying Hyde, der betende Hyde. Der kam aus, ich glaube aus England, nein, aus Amerika, sorry, aus Amerika. John Nelson Hyde. Hieß später Praying Hyde. Er war ein Missionar in Sialkot, Pakistan. Übrigens habe ich mal gepredigt vor 5 Jahren ungefähr. Habe ich in Sialkot gepredigt. Das war genau da, wo er auch war. Ja? Heute ist das Pakistan. Damals war es Indien gewesen, zu der Zeit noch. Okay. Und da hat er gewirkt als Missionar. Und 1904 haben die erste Versammlung gehabt von indischen Christen und von westlichen Missionaren. Die haben sich getroffen, die wollten eine Konferenz haben. Und sie wollten die Erneuerung unterstützen, ja, in Indien. Die Christen sollten erweckt werden. Es ging um Erweckung. Und für diese Konferenz hat der Praying Hyde vorgeschlagen, dass Leute sich zusammentun. Sie haben eine Gebetsvereinigung gegründet. Und die haben sich entschieden, jeden Tag eine halbe Stunde zu beten für Erweckung. Jeden Tag eine halbe Stunde für Erweckung zu beten. Ja. Und jedes Jahr wurde gefastet in der Konferenz. Und das Ganze ist gewachsen und gewachsen. Und man hat vor allem Wert gelegt auf Evangelisation und Fürbitte. Okay, so ist das Vorgeschichte. Mir geht es darum, dieser Mann, der ist nachher Gebetsleiter geworden in der Konferenz, dieser Mann war so begeistert, oder so tief im Gebetsleben drinne, so tief beeindruckt von der Fürbitte. Er hat Gott um Seelen gebettelt. Er sagte, Gott, ich will jeden Tag eine Seele retten. Jeden Tag eine Seele. Ja, 1908. Und man sagt, damals war das undenkbar, dass in Indien sich jeden Tag einer bekehrt hat. Das gab es gar nicht. Das war eine außerirdische Vorstellung, dass sich jeden Tag einer bekehren sollte. Aber Praying Hyde ist ins Gebet gegangen. Er hat gebetet und gebetet und gebetet. Er hat Fürbitte geleistet. Und das haben sich bis zur nächsten Konferenz über 400 Menschen bekehrt. Wow. Und dann hat er sein Ziel verdoppelt. Er wollte 2 am Tag haben. Ich weiß nicht genau, ich habe das nicht im Einzelnen studiert jetzt, ob das Bekehrungen waren durch ihn oder durch die Konferenz, aber er wollte doppelt so viel haben. Ja. Er sagte doppelt so viel. Statt 400, 800. Und er ging wieder ins Gebet. Ja. Und er hat wieder gebetet, ein Jahr lang Fürbitte geleistet, gebetet. Er war überzeugt, dass Fürbitte was bringt. Und bei der nächsten Konferenz waren es 800 Bekehrte. Ein Ziel gesetzt und dafür gebetet und in einer starken Beziehung mit Gott gewesen. Der Mann, der kam einmal zur Konferenz, er war auch Redner an der Konferenz, manchmal ist er weggeblieben, weil er gebetet hat. Er konnte nicht aufhören zu beten. Ja. Völlig, völlig im Gebet, völlig abgedreht im Gebet. Und 1910 hat er geschrien, also war aggressiv im Gebet und die Leute haben gemerkt, irgendwas geht jetzt hier ab. Ja. Und er hat geschrien, er hat aggressiv gebetet, er sagte, gib mir Seelen, oh Gott, oder ich sterbe. Gib mir Seelen, oh Gott, oder ich sterbe. Ja, da war so eine Last auf ihm. Er hat für die Verlorenen Fürbitte geleistet. Er sagt, ich will 4 Personen pro Tag. Und so hat er weitergebetet. Und wenn an einem Tag sich nicht 4 Personen bekehrt haben, dann hat er eine schwere Last gefühlt. Er konnte das nicht ertragen, er konnte nicht essen und nicht schlafen. Dann musste er erst stundenlang beten, bis die Last von ihm weg war und bis er den Sieg gespürt hat. Er wusste, Fürbitte bringt was. Er hat es an seinem eigenen Leben erfahren. Er hat für einen gebetet, für 2 gebetet, für 4 gebetet und Gott hat erhört. Fürbitte funktioniert. Und so wuchs die Zahl der Neubekehrten ständig. Sie wuchs, wurde immer mehr und immer mehr und er betete weiter. Und er hat für die Leute, die mitgebetet haben, 5 Prinzipien festgelegt. 5 Fragen, die sie stellen mussten. Erstens, betest du um Belebung in deinem eigenen Leben, im Leben deiner Mitarbeiter und in der Gemeinde? Du musst es für dich selbst beten, dass du belebt wirst. Für deine Mitarbeiter und für deine Gemeinde. Zweitens, hast du eine Sehnsucht nach größerer Kraft des Heiligen Geistes in deinem eigenen Leben und deiner Arbeit? Und glaubst du, dass du nicht länger leben kannst ohne seiner Kraft? Merkt ihr? Er sagt, du musst hungrig sein nach mehr Salbung. Wenn du betest, musst du kommen und sagen, Gott, ich kann nicht länger leben, ich will mehr Salbung haben. Mit dem Hunger kommst du hinein ins Gebet. Drittens, wirst du beten, dass du dich nicht mehr für Jesus schämen wirst? Viertens, glaubst du, dass Gebet das größte Mittel ist, um geistliche Erweckung zu sichern? Und fünftens, wirst du dir täglich eine halbe Stunde Zeit nehmen, sobald wie möglich nach dem Mittage, um für Erweckung zu beten? Und bist du bereit zu beten, bis Erweckung kommt. Und wenn du diesem Club beitreten wolltest, musstest du diese 5 Fragen beantworten. Amen. Das waren damals Leute, die verstanden haben, dass Gebet etwas bringt. Wenn wir uns heute Abend hier treffen, beim Pre-Up, dann bringt das was. Wir beten für GEN. Das ist der Motor. Hier werden die Schlachten ausgetragen. Amen. Und dann darf Gerd und ich dürfen dann losfahren und sehen, was passiert. Amen. Ja. Aber die Schlachten werden hier geschlagen, die geistigen Schlachten. Und am Freitag, jeden Freitag beten wir übrigens auch hier. Amen. Und bevor er gestorben ist, hat der Pringheit eine Erweckung gesehen in Punjab und in ganz Indien. Durch einen Mann, der gebetet hat. Lest das Buch von Praying Height. Geschrieben wie der Heidepark. Mit Y. Praying Height. Okay, jetzt zu uns. Wie kann deine Fürbitte, unsere Fürbitte heute Abend effektiv werden? Wie können wir heute Abend so beten, dass Gott uns erhört und uns antwortet? Erstens, ich muss Fürbitte verstehen. Ich muss verstehen, was Fürbitte ist. Ich sage es nochmal, Fürbitte ist eine Beziehungssache. Amen. Bei der Fürbitte geht es um Beziehung. Ich muss zuerst eine starke Beziehung zu meinem Gott haben. Römer 8, Vers 17. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Übrigens hat Gott keine Enkelkinder, wisst ihr das? Er hat nur Kinder. Ja? Und wenn du verstanden hast, dass du in einer Beziehung stehst zu Gott, er ist dein Vater und du bist sein Kind, dann kannst du die Beziehung nutzen, um jemand anders aus dem Schlamassel zu helfen. Amen. Du bist ein Kind Gottes, du bist ein Miterbe des Christus. Wow. Ne? Wenn Jesus sagt, ich will jetzt mein Erbteil haben, dann bist du neben Jesus und ich möchte auch mein Erbteil haben. Du bist ein Miterbe Christi. Ja? Ganz spannend bei dem Gedanken, Miterbe zu sein. Das heißt nicht 50-50. Das heißt, alles gehört uns gemeinsam. Ich habe Zugriff auf alles im Reich Gottes. Wow. Das wissen wir oft gar nicht. Ich bin ein Kind Gottes. Hört ihr das? Ich bin nicht nur wie Abraham, ja, und Gott. Ich bin nicht nur wie Moses und Gott, wie Samuel und Gott. Ich bin ein Kind Gottes. Wir sind viel besser gestellt als Mose und als Samuel. Amen. Wir haben einen besseren Bund, wir haben eine bessere Beziehung. Wir sind Kinder Gottes. Wir gehören zur Familie Gottes. Wir dürfen Papa sagen. Wow. Was für eine Grundlage für die Fürbitte. Ich muss es nur wissen. Amen. Ich komme zum Vater, weil ich weiß, ich bin sein Kind. Wow. Zweitens, ich muss verstehen in der Fürbitte, was mir alles zusteht. Jetzt will ich die Geschichte aufgreifen vom verlorenen Sohn, Lukas 15, ihr kennt sie alle. Ne? Der Jüngere sagt, Papa, gib mein Erbteil, ich hau ab. Ne? Er haut ab, führt ein sündiges Leben, verprasst alles, kommt zurück, tut Buße, gehört wieder zum Vaterhaus. Okay? Und dann kommt der religiöse Bruder, der ältere Bruder, ne? Kommt vom Feld, ne? Musik. Hier wird ist nicht Wochenende und die tanzen. Was ist hier los? Ja? Er fragt einen Knecht, hey, was ist hier los? Was geht hier ab? Warum feiern wir auf einmal? Ja, weißt du, dein Bruder ist zurück. Er wird sauer, er wird wütend, der geht zum Vater. Ne? Und der Vater lädt ihn ein, reinzukommen. Er ist nicht bereit, reinzukommen, mitzufeiern, will er nicht. Und er macht dem Vater Vorwürfe. Ey, die ganzen Jahre habe ich dir gedient. Du hast mir nie was gegeben. So. Und dann sagt der Vater folgende Worte. Hör mal bitte zu. Lukas 15, 31. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir. Und alles, was mein ist, das ist dein. Ey, der hat es nicht begriffen. Der wohnte die ganze Zeit zu Hause beim Vater, im Reichtum und hat nicht kapiert, dass er sich in allem bedienen durfte. Alles, was mein ist, sagt Papa, ist deins. Und der verlorene Sohn, der muss eine größere Offenbarung gehabt haben vom Vater. Er kommt zurück, der Vater gibt den Siegelring zurück und sagt, hey, jetzt bin ich wieder im Geschäft, alles klar, alles meins. Er hat Gnade verstanden. Der religiöse Sohn hat nichts kapiert. Er hat jahrelang im Reichtum gelebt, hat sich nie bedient. Und der Vater hat alles deins. Was meines ist dein. So, wenn du das begriffen hast, wenn du verstanden hast, dass du ein Miterbe Christi bist, was Christus gehört, gehört auch dir. Hört ihr das? Hey, wenn ich das haben kann, was Christus haben kann, kann ich ganz anders beten. Übrigens, deswegen beten wir ja auch im Namen Jesu Christi. Das heißt, wir beten anstelle von Christus. Wir beten so, als ob Christus vor Papa kommen würde und sagen, lieber Papa, gib mir was. So beten wir. Wir beten in seinem Namen. Amen. Du musst wissen, was dir gehört. Leute, wir sind so reich beschenkt. Wir bitten oft um Kleinigkeiten. Oh Gott, bitte hilf, nee, hilf da. Nein, wir können viel größer bitten. Amen. Halleluja. Hey, wir sind Kinder. Und alles, was seines ist, mein. Ich bin ein Miterbe Christi. Wow. So, wenn wir das verstanden haben, dann können wir jetzt in die Fürbitte gehen. Wir müssen aber zuerst Gott nahe sein. Gott nahe sein. Wisst ihr, Gott ist nicht mehr auf dem Berg. Damals hatten die Israeliten Angst gehabt. Gott auf dem Berg und Gott sprach. Und es gab Donner und Blitze und Feuer auf dem Berg. Und die Israeliten sagten, oh Gott, sprich nicht mehr zu uns. Sprich zu Mose. Macht ihr beiden das klar. Er sagt uns Bescheid. Die haben sich von Gott distanziert. Die wollten Gott nicht direkt haben. Die wollten Gott haben durch Mose. Gott war weit entfernt. Er war auf dem Berg. Im Neuen Testament kommt Gott zu uns und wir können Gemeinschaft haben mit Gott. Wir können mit Gott zusammen unterwegs sein. Und Jesus, Gott in Christus, war mit den Jüngern zusammen unterwegs. Fürbitte. Am Anfang habe ich erklärt, was Fürbitte heißt. Jemanden auf dem Weg zu treffen. Ja? Jemanden zu treffen, mit ihm zu reden. Jemanden zu treffen, mit ihm zu reden, mit ihm intime Gemeinschaft zu haben. Jemanden zu treffen, mit ihm zu reden, intime Gemeinschaft zu haben und vor dem König was einzufordern. Wow. Genau das geschah, als Jesus kam. Er kam zu uns und plötzlich konnten die Jünger ganz eng mit ihm zusammen sein und konnten Dinge bitten. Und Jesus sagt, was immer ihr wollt, bittet in meinem Namen, ihr werdet es kriegen. Ja? Weil die Beziehung da war, die Jünger waren eins mit Jesus. Amen. Und jetzt ist Jesus verschwunden. Und plötzlich, und bevor er verschwunden ist, hat er Folgendes gesagt. Johannes 14, Vers 15, da sagt er Folgendes. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachten ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück, ich komme zu euch. Amen. So, Fürbitte ist heute noch möglich, weil wir eine ganz intime Gemeinschaft haben können mit Christus. Wie? Durch den Heiligen Geist. Jesus sagt, ich gehe weg, aber ich lasse euch nicht als Waisenkinder zurück. Und wisst ihr, genau diese Mentalität müssen wir brechen. Die Mentalität der weisen Kinder. Und viele Christen sind im Reich Gottes Jahr ein, Jahr aus und haben immer noch eine weisen Mentalität. Du fühlst dich als weise. Ich bin eine halbe Portion, ich gehöre nicht ganz dazu. Bla, bla, bla. Nein, wenn du an Jesus glaubst, bist du ein Kind Gottes mit allen Rechten und allen Pflichten. Wow. Der weisen Geist, die weisen Einstellung muss zerstört werden. Sonst werden wir nie von Gott empfangen können. Wenn du ständig mit einem bösen Gewissen kommst, einem schlechten Gewissen kommst und mit Unsicherheit kommst, wirst du nicht empfangen von Gott. Das ist der weisen Geist. Wir sind keine weisen Kinder. Wir sind Kinder Gottes. Und er hat seinen Geist uns geschickt. Und er sagt ganz bewusst, ich werde euch einen anderen Beistand geben. So. Im Griechischen heißt es nicht dort anders im Sinne von etwas Verschiedenartiges. Könnt ihr mir folgen? Das ist eine ganz wichtige Stelle. Ich werde euch einen anderen Beistand geben. Heißt nicht, ein Geist, der andersartig ist als ich. Ganz im Gegenteil. Ich werde euch einen Beistand geben, einen weiteren Beistand, der genauso ist wie ich. Das ist der Gedanke hier. Okay? Wie soll ich es erklären? Vielleicht so. Ja? Ich habe hier ein Fahrrad. Und das Fahrrad nehme ich mit und verspreche dir, ich gebe dir ein anderes Fahrrad. So, jetzt kannst du überlegen, was meint er jetzt damit? Ein anderes Fahrrad? Bekomme ich das gleiche Fahrrad nochmal? Oder bekomme ich ein ganz anderes Fahrrad, anstatt einen Dreigang, einen Zwölfgang? Und die beiden Möglichkeiten gibt es, ein anderes Fahrrad. Ich nehme dieses Fahrrad mit und gebe dir ein anderes Fahrrad. Okay? Also ich kann ein anderes Fahrrad haben im Sinne von ein verschiedenartiges oder ein anderes, aber gleiches. Und die beiden Möglichkeiten gibt es auch im Griechischen. Okay? Und hier ist die Möglichkeit verwendet, die bedeutet ein anderes, das genauso ist. Okay? Was Jesus hier sagt, ist Folgendes. Ich werde einen Beistand schicken, der genauso ist wie ich. Ich werde jemanden schicken, der mich vertreten kann, genauso gut, wie ich es getan hätte. Hört ihr mich? Das heißt, ich kann heute genauso Gemeinschaft haben mit Jesus, vielleicht sogar noch besser als die Jünger damals, weil der Geist Christi in mir wohnt. Wow. Und das ist die Grundlage für die Fürbitte. Ich kann eine ganz intime Beziehung haben mit Gott. Und ich muss nicht erst Jesus im Schiff wach machen. Jesus, weck auf, wir ertrinken. Nein, der schläft nicht, er ist mit mir im Herzen. Ja, durch seinen Geist. Ja. Ich muss nicht erst warten, bis Jesus morgens um 7 aufsteht oder um 6. Sondern er ist schon da, er ist immer wach. Das Gleiche, was Jesus getan hätte, tut jetzt der Heilige Geist. Deswegen kann ich jeden Tag eine enge Gemeinschaft haben mit ihm. Und das ist die Grundlage, die Beziehung, auf der ich Fürbitte leisten kann für jemanden. Der Heilige Geist ist da. Jetzt musst du mit dem Heiligen Geist Gemeinschaft pflegen. Das ist so wichtig. Das haben wir verlernt. Der Heilige Geist will Gemeinschaft haben. Amen. 2. Korinther 13, Vers 13. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen, sagt Paulus. Er sagt, ich wünsche euch die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Was ist Gemeinschaft? Ja, reden, sprechen miteinander. Der Heilige Geist antwortet. Du kannst zu ihm reden, er spricht zurück. Er antwortet. Ja, du kannst ihm Fragen stellen, er antwortet. Manchmal hörst du es zum Herzen, man hast du einen Eindruck durch Leute, aber er wird sicherstellen, dass du die Antwort kriegst. Amen. Du kannst einfach Gemeinschaft haben, oh, Heiliger Geist, ich habe dich so lieb. Ne? Oder in Zungen, wenn du Zungen, die Gabe Zungenrede hast, in Zungen beten. Einfach eine gute Zeit haben im Heiligen Geist. Halleluja. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mein Gebetsleben hat sich in den letzten Jahren verändert. Ich bin ja eigentlich kaum zu glauben, eigentlich ein analytischer Mensch. Ja. Und so sah auch mein Gebetsleben aus früher. Ich habe Gebetslisten gehabt, ist auch nicht verkehrt, ist gut. Wenn du eine Gebetsliste hast, mach weiter. Bloß Gebetslisten gehabt und dann musste ich immer alles abbeten. Ich musste alles. Und mittlerweile, ey, ich stelle mir eine Uhrzeit oder einen Timer, dann bin ich einfach da. Manchmal bin ich am Zungenreden, manchmal höre ich, manchmal bin ich in Gedanken versunken in der Gegenwart des Herrn. Das heißt, es ist nicht nur dieses Abarbeiten von irgendwelchen Gebetsanliegen. Wir haben die übrigens ja auch in einem Gebetsheft bei uns. Was gut ist, betet die gerne durch. Aber das ist nur eine Grundlage. Ja? Aber wenn du Gemeinschaft hast mit dem Heiligen Geist, das ist frei. Amen. Das ist so, als wenn wir mit Gerd in die Sauna gehen. Genau, einfach zusammen reden. Wir waren mit Gerd in der Sauna, Tatsache. Einfach reden. Einfach Gemeinschaft haben. Einander verstehen. Ja? Der Heilige Geist will Gemeinschaft haben mit dir. Er will mit dir reden. Dir Sachen erzählen. Du kannst ihm Sachen erzählen. Du kannst auf ihn hören. Und da entsteht eine ganz enge Beziehung zum Heiligen Geist. Weil ihr Gemeinschaft habt. Du kannst auch eine Tasse Kaffee trinken. Oder wandern gehen. Oder irgendwas. Aber in der Gegenwart des Herrn. Gemeinschaft haben mit ihm. Okay. Das nächste. Du bist nicht allein in der Fürbitte. Halleluja. Das war jetzt nicht sehr religiös gewesen. Ne? Du bist nicht allein in der Fürbitte. Hört ihr das? Wenn du Fürbitte leistest, bist du nicht alleine. Amen. Das ist schön. Wenn ich jemanden auf dem Herzen habe, ich möchte für ihn beten, dann bin ich nicht allein dabei. Erstens haben wir Christus im Himmel, der bis heute Fürbitte leistet. Stell dir vor, Jesus hat heute für dich gebetet. Halleluja. Hebräer 7. Und jene sind in großer Anzahl Priester geworden, weil der Tod sie am Bleiben hinderte. Jesus hat, weil er in Ewigkeit bleibt, ein unübertragbares Priestertum. Daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Hört ihr das? Jesus lebt im Himmel für immer, um für uns einzutreten, Fürbitte zu leisten. Ha. Amen. Das heißt, wenn ich in den Himmel komme, ja, da habe ich dann schon Fürbitter. Wenn ich im Geist, im Thronsaal Gottes bin, bin ich da nicht alleine. Jesus kniet da schon und betet. Amen. Sagt Jesus, hallo, hier bin ich auch, ich bete mit dir mit. Merkt ihr, ich bin Miterbe mit Christus. Jesus macht Fürbitte, ich mache auch Fürbitte. Halleluja. Und das nächste, wenn ich Fürbitte leiste, ist der Heilige Geist auch schon am Fürbitte leisten. Ich bin nicht alleine. Römer 8, Vers 26, ebenso kommt auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es gebührt. Aber der Geist selbst, der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, weiß, dass das Trachten des Geistes ist. Denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Der Heilige Geist tritt für uns ein. Wow. Das heißt, wenn ich in den Thronsaal Gottes komme, ist Jesus da und betet zum Vater und ist der Heilige Geist da und betet zum Vater. Und beide setzen sich ein für mich und für Personen, die ich am Ball habe. Wow. Das heißt, ich bin der Fürbitte nicht alleine. Das war Hebräer 7, Vers 23 bis 25 und Römer 8, 26 bis 27. Amen. Und ich komme jetzt zum Schluss. Wenn wir die Beziehung haben zu Gott, wenn wir wirklich eine intime Beziehung haben mit Gott, wenn wir uns wirklich kennen, wenn wir das ausleben, wie wir Gemeinschaft haben mit dem Heiligen Geist, dann dürfen wir frei vom bösen Gewissen hineinkommen in die Gegenwart Gottes. Hebräer 4, Vers 16. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Amen. Es gibt eine Gnade nach der Gnade. Eine Gnade nach der Gnade und nach der Gnade gibt es noch eine Gnade nach der Gnade. Und nach der Gnade gibt es nochmal eine Gnade nach der Gnade. Deswegen sagt auch Johannes, aus seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade um Gnade um Gnade. Amen. Das heißt, egal was für ein Problem wir haben, wir müssen hineinkommen in seine Gegenwart und können die Gnade abholen. Und wenn ich da bin, im Thronsaal Gottes, wo der Thron steht, im Geist, übrigens sind wir schon da, wisst ihr das? Wir sind mit Christus versetzt worden in himmlische Orte, zu Rechten des Vaters. Ich sitze mit Christus schon neben Papa, jetzt schon, im Geist. Wow. Und wenn ich da bin im Geist, da bin ich jetzt, da betet schon der Heilige Geist für mich und der Sohn betet für mich, Jesus betet, und dann bete ich auch noch für meine Belange und für die Belange anderer, für bitte. Amen. So, wir müssen die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben. Wir müssen die Gemeinschaft mit Jesus haben. Wir müssen in der Gemeinschaft leben, um andere herauszuholen. Amen. Und damit steht und fällt Fürbitte. Du kannst keinem helfen, wenn du keine Beziehung hast zu Gott. Keine gute Beziehung. Amen. Und ich hoffe, dass aus dem Pray-Up, aus dem Wake-Up, aus den Sachen, die wir so tun, auch bundesweit und weltweit, dass Leute aufstehen werden, die nicht nur rumfaseln und rumreden und irgendwie was tun, um Eindruck zu erwecken, sondern die wirklich im Kern Männer und Frauen Gottes sind, die Substanz haben, die Rückgrat haben und die ihre Beziehung zu Gott nutzen, um anderen zu helfen. Amen. Das wollen wir heute hier tun. Wir wollen heute gemeinsam mit euch Fürbitte leisten, für GN. Amen. Halleluja. Nochmal zusammenfassend, bei Fürbitte geht es immer um Beziehung. Ich muss eine Beziehung haben zum Vater, eine ganz intensive. Erst dann kann ich anderen Menschen helfen. Amen. Verstanden. Jetzt tun wir es. Amen. Halleluja. Amen.